Heute geht es um ein Thema, das jeder Immobilienkäufer auf der Insel kennen sollte. Und zwar ist das die baurechtliche Prüfung vor dem Immobilienkauf. Denn was im Exposé wunderschön aussieht, kann rechtlich ein Albtraum sein mit weitreichenden Konsequenzen. Wie prüft man ein Haus wirklich? Was legal und was nicht? Und was bedeutet eigentlich Bestandsschutz?
Willipedia Podcast mit allem, was Sie über Wirtschaft, Steuern und Recht wissen müssen.
Ich bin Timothea Imjonidul, Podcast-Producerin bei der Plattes Group und heute wieder bei mir zwei echte Experten. Und zwar ist das einmal Yvonne Plattes, die Geschäftsführerin und die Leiterin der Rechtsabteilung bei der Plattes Group. Hallo Yvonne.
Hallo.
Und auch wieder Kurt Mantei bei mir, Architekt, Sachverständiger und Gutachter, spezialisiert auf baurechtliche Prüfungen. Die baurechtliche Prüfung, was ist das genau?
Wann wirst du beauftragt vielleicht auch, ne?
Timothea hat das ja schon richtig gesagt. Mhm. Im Falle der Veräußerung einer Immobilie ist natürlich der Käufer gut beraten, wenn er im Vorfeld, also bevor er kauft, prüfen lässt, ist die Immobilie denn auch legal? Also gibt es da irgendwelche Probleme vielleicht für die Zukunft oder eben nicht? Oder kann er ruhigen Gewissens kaufen? Und wir haben in Spanien ja die Besonderheit, dass es anders als in anderen Ländern das Grundbuch und Kataster nicht das gleiche ist. Das heißt, wir haben auf der einen Seite bezüglich des Eigentumsrechts das Grundbuch, das von, wie soll man das nennen, Lizenznehmern geführt wird in jedem Falle, ja, für bestimmte Bereiche. Während wir auf der anderen Seite das Katasteramt haben, was ein zentrales Organ ist mit lokalen Institutionen sozusagen, die dann dafür zuständig sind. Und beide Dinge sind traditionell nicht automatisch miteinander verknüpft.
Das heißt aber auch, dass eben ein Blick ins Grundbuch nicht ausreicht.
Genau. Genau, das ist der Grund, aber auch aus anderen Gründen, weil die Beschreibungen im Grundbuch unter Umständen entweder nicht der Realität entsprechen oder aber der Realität entsprechen, aber keine Aussage dazu machen, ob das Ganze eben auch legal erstellt worden ist oder nicht.
Das ist unfassbar für viele Käufer, die an uns herantreten, die sagen, ja. Im Grundbuch steht doch darüber gar nichts drin. Ich habe Fälle tatsächlich gehabt, wo eine Immobilie komplett illegal war. Und nichts im Grundbuch sich wiedergefunden. Also kein Hinweis, Achtung, Illegalität, ob es jetzt eine Etage, ein Anbau oder komplett. Es war überhaupt nicht ersichtlich, wo dann die Käufer, also in dem Moment unsere Mandanten in der Vorprüfung, ja, völlig überrascht waren und sagen, wie kann das sein und warum vor allen Dingen?
Ja, ist das so? Ja, da muss man sich vielleicht fragen, wie kommen denn Grundbucheinträge zustande? Wer macht die? Ja. Wer ist dafür verantwortlich? Wie kann es sein, dass es dann eben zu solchen Konsequenzen kommt? Wenn jemand zum Notar geht, lässt eine Urkunde erstellen, dann sagt er dem Notar, was er möchte, was in der Urkunde stehen soll. Und der Notar beglaubigt das, muss zwar darauf hinweisen, wenn da irgendwas eingetragen werden soll, was nicht rechtens ist, dass das Konsequenzen haben kann, ja, aber
er prüft das nicht. In dem Sinne, dass er sagt, entspricht das, was ich jetzt will, dem Baurecht?
Er prüft formell. Soll heißen, wenn ich zum Notar gehe und sage, ich möchte eine Neubauerklärung machen, dann sagt mir der Notar, du brauchst eine Genehmigung. Gib mir die Genehmigung und ich brauche die Bauabnahme, um darstellen zu können, dass das Ganze auch fertig ist, weil sonst schreibe ich rein im Bau.
Genau.
Oder wie auch immer. Mhm. Ja? Nun gibt es aber auch Immobilien, die schon lange fertig sind. Und die kann ich nachträglich eintragen lassen. Dafür brauche ich dann eine Altersbescheinigung. Und heutzutage ist dann der Notar verpflichtet, die Gemeinde davon zu unterrichten. Genau wie der Grundbuchführer. Ja, weil die notarielle Urkunde, die trägt dann ja der Eigentümer oder der, der die Urkunde beantragt hat, der trägt die dann ja zum Grundbuchamt und lässt diesen Text dort dann eintragen. Ja. Der Grundbuchführer ist also heute auch verpflichtet, solche Einträge der Gemeinde zu melden, damit die Gemeinde reagieren kann. Das heißt aber nicht, dass sie das tut. Nicht in allen Fällen. Mhm. Und früher gab es auch diese Mitteilungspflicht nicht. Ja, da wurde dann zwar geprüft, bringst du mir die Baugenehmigung und bringst du mir das? Und wenn das nicht der Fall war, dann wurde das entsprechend vermerkt. Diese Vermerke wurden dann oftmals im Grundbuch aber auch als Randvermerk eingetragen. Und diese Randvermerke, die konnte man dann nach einem gewissen Zeitraum auch löschen lassen. Man konnte die Löschung beantragen und dann stand es halt schon seit 10, 20 Jahren im Grundbuch. So nach dem Motto, damit ist es dann auch legal. Ja, damit kommen wir dann in diesen Bereich, der viel angesprochen wird, vorhandene Immobilien, ne, wo dann viele Leute von Bestandsschutz sprechen. Ja, das ist sozusagen das Parallel auf Dokumentenebene. Mhm. Sagen wir es mal so. Man hat dann das Gefühl, ja gut, es steht ja drin im Grundbuch. Muss ja legal sein.
Mhm. Ja.
Ja. Ist aber unter Umständen gar nicht so.
Deshalb ist es halt so wichtig, oder wir empfehlen halt für unsere Mandanten, die eine Immobilie kaufen wollen, da unterscheidet man sicherlich auch nochmal, ist es ein Apartment oder ist es eine Immobilie, also ein Haus, ein freistehendes Haus, wie auch immer. Empfehlen wir immer, der Architekt, der Gutachter, der schaut sich das Grundbuchamt, das Eigentumsregister an, dann geht er zur Gemeinde, schaut sich dort an, korrigier mich bitte immer kurz, wenn ich was Falsches sage, was ist dort überhaupt registriert? Denn die wenigsten Menschen verfügen noch über abgestempelte Genehmigungsurkunden. Und selbst dann, wenn die viele Jahre zurück sind, weißt du ja nicht, ob sich danach noch irgendetwas getan hat. Mhm. Also Auftrag, es ist nicht mal eben so, du guckst ins Grundbuch- und Eigentumsregister, sondern du schaust dir das natürlich an, dann gehst du zu, bekommst du vielleicht irgendwann einen Termin bei der Gemeinde, schaust dir das an, sagst, okay, das ist der Ist-Zustand, den die Gemeinde irgendwann mal genehmigt hat. Und dann gibt es in die Realität und du schaust dir die Immobilie vor Ort an.
Genau.
Und dann gibt es einen sehr umfangreichen Bericht, der dann sagt, A, B, C, so ist es. Mhm. Aber wahrscheinlich auch mit also Möglichkeiten, was kann gemacht werden, was kann nicht mehr gemacht werden und was ist eben, wie es ist.
Ja.
So dass der Käufer, und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, vor dem Notartermin genau weiß, was er sich einkauft. Die Entscheidung, ob er dann trotzdem kauft oder nicht, trifft immer der Käufer.
Ja, klar.
Sowieso.
Selbstverständlich. Also damit sind wir jetzt sozusagen bei dem zweiten Teil der anfänglichen Frage, die ja sehr umfangreich war.
Ja.
Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, ja, was machen wir denn dann?
Ja,
also
genau.
Wie sieht dann so eine Prüfung aus? Also, wir haben vorhin angefangen mit Kataster und Grundbuch und da können wir auch wieder einhaken. Das heißt, wir versuchen erstmal das Gros an Unterlagen zusammenzustellen. Wichtiger Hinweis ist zum Beispiel schon mal, kann ich die Immobilie eindeutig identifizieren, ja, weil im Grundbucheintrag, da ist ja in der Regel kein Plan dabei. Ja, wie finde ich jetzt meine Immobilie? Habe ich also eine eindeutige Beschreibung oder eben nicht? Gott sei Dank ist in den allermeisten Fällen heutzutage die Katasterreferenz eingetragen im Grundbuch und damit ist eine eindeutige Zuordnung einer Immobilie, die man auch vorfinden kann, weil das Katasteramt hat ja Pläne. Man kann also dann sich den Katasterplan ziehen und kann zu dem Objekt hinfahren und wenn man das also zusammenbringen kann, dann ist die Immobilie schon mal eindeutig identifiziert. Das ist ja schon mal der erste Punkt. Das ist auch in den allermeisten Fällen eigentlich okay, aber es gibt sogar einige Fälle, bei denen man die Immobilie gar nicht erst identifizieren kann. Und dann muss man natürlich schon mal fragen, ja, was mache ich denn jetzt?
Mhm.
Dann haben wir darüber gesprochen, Grundbucheintrag, was da drin steht, kann ich mich darauf verlassen oder eben nicht. Und um das zu prüfen, gehen wir zu den Gemeinden. Wir gehen ins Bauarchiv und lassen uns im Prinzip die gesamten Akten zeigen, die bei der Gemeinde vorhanden sind, ziehen Pläne von dem Objekten, die letzten gültigen Pläne sozusagen. Und mit diesen Plänen gehen wir vor Ort und vergleichen die mit dem, was vorhanden ist. So können wir also einschätzen, was ist legal, was ist umgebaut, was ist angebaut. Und wenn wir das analysiert haben, dann können wir auch Aussagen darüber machen, was kann man unter Umständen legalisieren und was ist nicht genehmigungsfähig. Also was muss unter Umständen, wenn es dann soweit käme, zurückgebaut werden. Ja? Dazu fehlt uns noch ein Teil, den ich eben noch nicht angesprochen habe. Wir besorgen natürlich auch den aktuellen Stand der baurechtlichen Unterlagen. Das heißt, wir müssen ja wissen, was darf man überhaupt bauen? Ne? Ist das, was vorhanden ist, auch heute noch wiederherstellbar oder eben nicht? Ja, oder ist es vielleicht seinerzeit auf der Basis des Baurechts genehmigt und erstellt worden, aber heute gar nicht mehr in dem Umfang möglich, weil sich die Bauordnung unter Umständen geändert hat. Also auch das wird geprüft. Und dann sprechen wir also entweder über Legales, über Inadäquates oder eben nicht Legales bei den Bauelementen.
Was ist der Unterschied zwischen legal und inadäquat?
Legal wäre in dem Fall, es ist seinerzeit mit der entsprechenden Genehmigung hergestellt worden und könnte so, wie es damals genehmigt ist, heute auch wieder genehmigt werden.
Okay.
Hm. Ja? Ja. Dann gibt es legale Bauten, aber inadäquate. Ja. Das heißt, die sind seinerzeit mit der entsprechenden Baugenehmigung hergestellt worden, wären aber heute so nicht mehr baubar, weil sich die Bauordnung geändert hat.
Ist aber kein Problem.
Ist aber kein Problem, weil, ja, ich sag mal, der Bau seinerzeit rechtmäßig war.
Ja.
Ja?
Hat wahrscheinlich nur dann Auswirkungen, wenn ich jetzt sage, ich habe damals ein 30 Jahre altes Haus gekauft und ich möchte jetzt komplett umbauen, muss ich das wissen. Deshalb ist dieser Bericht so wichtig, um zu sagen, ich muss, um mein altes Baurecht, was ja damals legal war, behalten zu können, auch nach den neuen Ordnungen, muss ich alles außen stehen lassen und kann nur innen umändern. Ist das korrekt?
Ja, ich sag mal, man kann es so vereinfachen, damit es nachvollziehbar wird, weil...
Braucht das immer einfach.
Nein. Ist auch völlig richtig, weil ich meine, der Teufel steckt immer im Detail. Ja. Aber um es grob zu fassen, kann man eben sagen, wenn das der Fall ist, dann kann man eben das Bauvolumen in seiner äußeren Hülle so erhalten. Mhm. Ja, man kann unter Umständen, wenn die Bebaubarkeit nicht ausgenutzt ist, sogar anbauen. In der Regel ist es aber so, dass die alten Gebäude größer sind als das, was man heute genehmigt bekommen würde. Insofern muss man dann eben dieses Volumen beibehalten, kann aber innen alles umbauen. Ne? Mhm. Nur in dem Moment, wo ich an dem Volumen was verändere, dann müsste ich eben mich an den heutigen Bauordnungen, an der heutigen Bauordnung orientieren und muss unter Umständen eben weniger bauen als das, was damals möglich war.
Ja. Wenn ich ein Haus kaufe, muss ich auf jeden Fall oder beziehungsweise in jedem Fall eine baurechtliche Prüfung durchführen lassen oder sollte ich?
Ja, ich bin gut beraten, ne?
Ja.
Also vielleicht kann man sagen, okay, bei Neubauten, aber selbst bei Neubauten haben wir ja festgestellt, in der Regel werden mehr Quadratmeter verkauft als genehmigt. Soll heißen, es gibt viele Gemeinden, in denen dann Kellerräume zu Wohnräumen umgeändert werden, noch vor dem ersten Verkauf, also noch, ich sag mal, vor der ersten Nutzung, ne? Auch wenn sie bei der Bauabnahme eigentlich nur Lagerflächen waren. Und das ist in bestimmten Gemeinden gar nicht zulässig. Ne? Also in Calviá zum Beispiel ist Wohnnutzung im Untergeschoss nicht zulässig. Ja, und dann finden wir also oftmals, ich sag mal, dreigeschossige Gebäude, wo es eigentlich nur zwei Geschosse geben darf. Und das unter Umständen sogar bei reinen Neubauten vielleicht weniger, aber bei grundsanierten Gebäuden ist das gang und gäbe, ja.
Oder es wird nachträglich nach der Bauabnahme nochmal eine Wand rausgenommen.
Genau.
Auf einmal ist der Technikraum kein Technikraum mehr, sondern doch noch das Schlafzimmer. Das ist, deshalb ist es, egal was wir finden, sage ich immer, für mich ist es ganz wichtig, dass der Käufer genau weiß, was er kauft.
Oh, wow.
Und das ist das eigentlich der Satz, der über allem steht. Der soll auf Deutsch genau wissen, okay, das ist jetzt so. Und dann fragt er unter Umständen, wie bewerte ich das? Und dann müssen wir es ihm sagen, wie ist dieses oder jenes zu bewerten? Und dann entscheidet er, okay, kann ich mit leben, weil es klopft ja keiner bei dir an die Tür und sagt, ach, Herr Manta, ich wollte gerade mal fragen, Sie sind der neue Eigentümer, lohnt sich jetzt gerade mal, ich wollte gerne mal ins Haus kommen und schauen, ist der Technikraum noch ein Technikraum oder haben wir die Bibliothek oben rechts noch als Bibliothek oder ist da jetzt ein Schlafzimmer draus geworden? Das darf keiner machen, ohne Anzeige, habe ich gelernt. Ist aber trotzdem wichtig, ich muss es wissen oder ich will es wissen. Denn unter Umständen habe ich ja mein Problem dann irgendwann. Ich sage, wenn ich die Immobilie irgendwann auch verkaufen möchte, dann muss ich ja auch jemanden finden, der genau diese Dinge, die jetzt so in meiner Immobilie sind, akzeptiert.
Und nicht nur das. Ich meine, wir haben in dem Podcast über Legalisierung auch schon drüber gesprochen.
Ja.
In dem Moment, wo meine Immobilie nicht komplett legal ist und ich einen Bauantrag für einen Umbau stelle, kann es zu Problemen kommen. Das heißt, wenn die Gemeinde das feststellt, und das wird sie unter Umständen ja feststellen, weil in dem Moment, wo es ein Genehmigungsverfahren gibt, kann ja kontrolliert werden, ja, kann natürlich die Gemeinde die Genehmigung verweigern, bis der baurechtliche Zustand oder so, wie es eigentlich sein sollte, wiederhergestellt ist. Ne?
Okay, aber also angenommen, ich möchte eine Immobilie kaufen. Der Verkäufer, der muss mir ja nicht sagen, ob irgendwas illegal gebaut ist.
Wenn er seriös ist, tut er schon.
Er darf es auch nicht verschweigen, okay, eigentlich. Also,
genau.
Ja.
Aber du musst ja davon ausgehen, dass das vielleicht auch nicht unbedingt weiß, weil nicht jeder hat in der Vergangenheit schon mal gar nicht diese umfangreichen Prüfungen durchgeführt. Ja. Das wurde in den letzten Jahren, bemerke ich es einfach, intensiver. Man ist nicht mehr geneigt, alles zu akzeptieren und zu respektieren. Man prüft intensiver, man lässt sich mehr Zeit, um die Entscheidung zu treffen, was finde ich vor und bin ich dennoch bereit, dieses oder jenes zu kaufen. Und ich möchte aber auch noch mal diesen Begriff Illegalität noch mal die Schärfe insofern rausnehmen, dass man sagt, es kann alles Mögliche illegal sein. Es ist auch illegal, wenn ich einen Barbecue-Platz habe oder eine Dusche da angebaut habe und ich habe da irgendwie, muss ich ja auch irgendwie einen Boden mit Fliesen haben und das könnte sein. Aber vielleicht ist das eben ein möglicher Rückbau, wenn man das herausfindet, gar nicht so dramatisch. Wenn es natürlich die riesige, tolle Sonnenterrasse ist, die ich da jetzt illegal da angebaut habe. Und das ist genau das Highlight des Hauses, was aber nicht zu legalisieren ist, dann hat es sehr wohl Einfluss auf mein Kaufinteresse.
Ja, oder am Kaufpreis dann vielleicht, oder wie gehe ich damit um? Also.
Ja, ich glaube, wir müssen da auch unterscheiden zwischen Verkäufern, die Immobilie in dem Zustand gekauft haben, wie sie ist, damals keine Prüfung gemacht haben und sich jetzt in einer Situation finden, Moment mal, ne, jetzt stelle ich fest, also da ist irgendwie was muss ich denn jetzt tun? Mhm. Ja, ich glaube, Transparenz ist da sehr wichtig. Man sollte eigentlich mit einem offenen Wort dann auch auf den Käufer zugehen und ihm das so darstellen, weil hinterher kann es dann auch sonst zu Problemen kommen und das sollte man ja nicht vermeiden.
Denn unter Umständen ist es sofort ein Dealbreaker.
Ja.
Die Prüfung von dir dauert, ich weiß nicht wie lange, unter Umständen kann die ja auch sich hinziehen über einige Wochen, weil du nicht die Unterlagen im Bauarchiv vorfinden kannst. Es braucht ewig, bis du den Termin hast und. Und wenn ich jetzt dem Käufer schon sage, also wollte dir sagen, dass das und das und das ist nicht legal und nicht legalisierungsfähig, gibt es ja zwei Varianten. Der sagt, ich bin mal weg, das akzeptiere ich gar nicht.
Ja.
Oder sagt, okay, ich denke mal drüber nach. Und ich blockiere mir ja dann unter Umständen, wenn ich es weiß und nicht kommuniziere, über Wochen die Möglichkeit, es sonst wieder auf den Markt zu bringen und an jemanden anderen zu finden, oder?
Also das Risiko ist ganz einfach da. Es ist auch keine vertrauensbildende Maßnahme, wenn man den Leuten was verschweigt.
Vielleicht, wir haben in dem anderen Podcast ja auch nochmal drüber gesprochen, aber vielleicht auch hier nochmal, hört sich ja nicht jeder alles an, Bestandsschutz. Mhm. Vielleicht ein riesiges Thema immer wieder. Und vielleicht nochmal an dieser Stelle auch von dir bitte nochmal eine Aufklärung. Wann bekommst du Bestandsschutz? Was bedeutet das? Was kann ich damit machen? Und was ist vielleicht auch irreführend in der Kommunikation?
Ja, nun habe ich selber das Wort Bestandsschutz benutzt, was nie tue.
Ich habe dich beeinflusst.
Das war ein absoluter Fauxpas, aber es geht halt nicht anders, weil man muss das Wort benutzen, um darstellen zu können, warum man es eigentlich nicht benutzen sollte. Bestandsschutz suggeriert etwas, was nicht der Realität entspricht. Bestandsschutz wird von Leuten, die im Immobiliensektor tätig sind, benutzt, um darzustellen, das ist ja alles korrekt, weil es alt genug ist. Korrekt ist es leider nicht. Das heißt, Immobilien, gegen die die Gemeinde nicht mehr vorgehen kann, obwohl sie nicht mit der entsprechenden Genehmigung errichtet worden sind, weil sie verjährt sind, sind geduldet, aber nicht geschützt. Soll heißen, in dem Moment, wo ich für eine solche Immobilie einen neuen Bauantrag stelle, wird die Gemeinde von mir verlangen, dass ich den rechtlich einwandfreien Zustand herstelle. Darüber haben wir vorhin schon gesprochen. Und das bedeutet, dann habe ich keinen Schutz mehr. Also warum der Name Schutz? Schutz gibt es eigentlich nur für denkwürdige Gebäude. Denkmalschutz ist ein Begriff, den kann man sauber anwenden. Aber Bestandsschutz bei verjährten Immobilien zu benutzen, halte ich nicht für richtig. Und wie gesagt, es suggeriert etwas, was eigentlich gar nicht vorhanden ist.
Weil ich darf ja eigentlich, glaube ich, auch nichts daran machen. Und wie du vorhin gerade gesagt hast, habe ich größere Umbaumaßnahmen vor, kommt die Gemeinde raus und prüft das im Vorfeld der Genehmigung. Und dann bin ich verpflichtet, obwohl es diesen Bestandsschutz gibt und man mir das nicht mehr, ich benutze das auch immer, weil es ein gängiger
ist. Einfach so gängig, ja.
Man kann mir das nicht abreißen. Ich bin eigentlich jetzt erstmal, ich habe diese Garage, das ist alles fein. Aber ich darf nichts daran ändern und für mögliche große Umbaumaßnahmen ist es dann einfach zu bewerten, kann ich das trotzdem machen oder nicht. Weil viele denken, Kurt, Haupthaus ist ja legal, wunderbar, ja, ja. Aber das ist ja nur diese Garage, die da separat ist. Genau. Und da kann ich am Haupthaus alles machen. Ja. Aber dass das eine mit dem anderen in der Kombination zu sehen ist, einfach. Ja.
Wir haben in dem Podcast für Legalisierungen drüber gesprochen. Ja. Wenn ich einen Bauantrag stelle, muss am Ende ein legales Gebäude rauskommen. Das gilt für Legalisierung. Ich kann keine Teillegalisierungen machen. Ja, entweder legalisiere ich alles oder gar nicht. Soll heißen, die Einheit, die zu betrachten ist, ist das Grundstück und nicht das Haus. Das heißt, um mein Haus zu legalisieren, muss ich all das, was noch nicht verjährt ist, müsste ich rückbauen, um eben legalisieren zu können. Und wenn wir jetzt zurückkommen auf das, worüber wir gesprochen haben, über den Kauf einer Immobilie, wenn ich jetzt Teile auf dem Grundstück habe, die nicht mit Genehmigung gebaut worden sind, aber deren Verstöße oder deren Herstellung so weit zurückliegt, dass es verjährt ist, ja, heißt das nicht, dass ich damit für alle Zeiten eben meine Ruhe habe. In dem Moment, wo ich einen Bauantrag stelle, wird die Gemeinde von mir verlangen, dass ich den Teil, der nicht legalisierbar ist, zurückbaue oder aber, wenn es denn legalisierbar ist, diesen Teil auch nachträglich mir genehmigen lasse im Zuge dieses Bauantragsverfahrens.
Es gibt ja auch diese Bewohnbarkeitsbescheinigung. Die Bewohnbarkeitsbescheinigung hat ja per se erstmal nichts mit Illegalität oder Legalität zu tun und trotzdem kann man das nicht ganz so separat betrachten. Also die Bewohnbarkeitsbescheinigung läuft alle 10 Jahre ab. Man sollte sie dann erneuern, heißt aber nicht, wenn sie abgelaufen ist, dass ich das Haus fluchtartig verlassen muss, sondern ich sollte irgendwann, wenn ich natürlich meine Immobilie verkaufen möchte, muss ich diese Papiere in Ordnung haben. Aber wenn ich das jetzt mal irgendwie schleifen lasse und das irgendwann später mache, werde ich nicht dafür ins Gefängnis kommen oder sonst was. Aber was bedeutet vielleicht die Bewohnbarkeitsbescheinigung dennoch mit eventueller Illegalität innerhalb einer Immobilie?
Ja, das ist ein komplexes Thema, weil auch die Verordnung, nach der die Bewohnbarkeitsbescheinigung ausgestellt wird, ja nicht ewig vorhanden war. Das heißt, das basiert auf einem Dekret von 1997 und es gibt natürlich eine ganze Reihe von Immobilien, die schon vorher Bestand waren. So. Deshalb gibt es auch verschiedene Stufen bei der Erlangung oder Erneuerung dieser Bewohnbarkeitsbescheinigungen. Und es gibt eben eine ganze Reihe Immobilien, die aus der Vorzeit stammen. Und da ist es dann halt schon entscheidend, hat man da eine entsprechende Genehmigung oder nicht erhalten. Es gibt also Fälle, bei denen dann gerade im ländlichen Bereich die zuständige Behörde, der Inselrat, wenn man einen Antrag auf die Ausstellung der Bewohnbarkeitsbescheinigung stellt, wenn man sie nämlich nicht hat, das heißt, der Eigentümer war schon Eigentümer, bevor das Gesetz überhaupt in Kraft getreten ist. Es gab nie eine und muss jetzt aber, weil er verkaufen möchte oder vermieten möchte, muss er jetzt diese Bescheinigung vorweisen. Dann stellt er einen entsprechenden Antrag. Mhm. Ja? Und da kann es halt passieren, dass dann jemand prüft, Moment mal, ne, gibt es denn da eine Genehmigung und guckt dann irgendwo drauf oder ne, du musst die Genehmigung anbringen und wenn du das nicht kannst, dann müssen wir gucken, ne, wie kann es denn sein, dass da jetzt ein Haus steht. Ja, und es kann also Fälle geben, in denen dann die Ausstellung der Wohnbarkeitsbescheinigung verweigert wird, bis zum Nachweis der Legalität der vorhandenen Gebäude.
Das heißt aber jetzt in dem Fall, es gab noch nie eine. Ich habe die nie gehabt, weil eben das Gesetz das damals nicht erforderlich war. Ja. Und ich bekomme sie auch nicht. Kann ich drin wohnen oder nicht?
Naja, ich sag mal.
Ja, jetzt
wird ja, nein. Die Eigennutzung ist ja eine Geschichte und die Veräußerung ist eine andere. Ja, richtig. Also insofern könnte man jetzt darüber reden, ob man ein Gewohnheitsrecht hat oder nicht, aber da will ich gar nicht mit anfangen. Ich bin auch kein Jurist. Also das ist ja der eine Fall, wo also jetzt noch nie da gewesen ist. Aber es gibt auch den anderen Fall. Das heißt, es gab schon mal eine. Mhm. Es ist aber verändert worden und es wird eine neue beantragt und diese Veränderungen haben nie eine Genehmigung gehabt.
Veränderung?
Soll heißen, es wurde im Jahr X ein Einfamilienhaus hergestellt. Ja. Nach Abnahme wurde eine Bewohnbarkeitsbescheinigung ausgestellt und die ist seit dieser Zeit gültig, ist aber inzwischen abgelaufen. Irgendwann hat man mal angebaut, aber die Bewohnbarkeitsbescheinigung ist ja da. So, und dann stellt man heute einen Antrag nicht auf Neuausstellung, sondern auf Erneuerung. Und da kann in der Regel die zuständige Behörde ja nicht darüber fallen, ob da jetzt diese Veränderungen stattgefunden haben oder eben nicht. Und das wird nicht generell geprüft. Soll heißen, es kann Umstände geben, in denen Veränderungen dann im Zertifikat stehen vom Architekten, der die Immobilie besucht hat, damit diese Bewohnbarkeitsbescheinigung ausgestellt werden kann. Zum Beispiel, wenn der Anbau jetzt zwei neue Schlafräume hat, dann stehen also nicht mehr 4 Personen als Bewohnerzahl in diesem Zertifikat, sondern 8. Dann wird die zuständige Behörde fragen, ja, wo kommen denn diese zusätzlichen Schlafräume her? Ja, und dann kann ich ihm sagen, ja, weisen Sie das mal entsprechend nach mit der entsprechenden Genehmigung. Wenn sich aber an der Anzahl zum Beispiel dieser Einwohner nichts geändert hat, dann muss die Behörde nicht darüber fallen, dass es eine Veränderung gegeben hat. Dann sind wir wieder bei dem Fall, bei dem ich ein Dokument habe, wie die Bewohnbarkeitsbescheinigung, die ist auch gerade ausgestellt und trotzdem garantiert mir das eben nicht, dass alles am Wohnhaus auch legal ist. Ja, das kann also durchaus passieren, ähnlich wie wir das vorhin hatten beim Grundbucheintrag.
Aber das heißt ja im Umkehrschluss, dass der Architekt, der die Erneuerung der Bewohnbarkeitsbescheinigung durchführt, sich schon vorher schlau machen muss, hat das Haus eine Genehmigung für 3 Schlafzimmer, für 4 Schlafzimmer, laut der alten Bewohnbarkeitsbescheinigung. Und selbst wenn er, ich muss das immer ganz genau verstehen, das Haupthaus, ich bin wieder bei meinem Haupthaus, das hat 3 Schlafzimmer, das steht auch in meiner Bewohnbarkeitsbescheinigung drin. Jetzt gibt's den Anbau mit einem weiteren Schlafzimmer, das findet sich aber nirgendwo wieder. Ist der Architekt, der jetzt eigentlich die neue Bewohnbarkeitsbescheinigung ausstellen muss, verpflichtet, jetzt zu vermerken, hey, da ist noch ein Anbau mit 2 weiteren Schlafzimmern und ich weiß nicht, ob das nachträglich legalisiert werden kann oder nicht, sondern oder sagt der, geht mir hier eigentlich nichts an, weil am Haupthaus hat sich nichts geändert, das bewerte ich genauso wie vorher, ist clean, ich erstelle dieses Zertifikat wieder für 10 Jahre.
Ist nicht meine Aufgabe.
Was?
Zu prüfen, ob die entsprechenden Genehmigungen vorliegen. Noch nicht. Es kann irgendwann kommen. Es sind, wie soll ich das sagen, das Interesse ist da von öffentlicher Seite, dass da irgendwann geprüft wird zwischendurch von irgendjemandem und das wäre eine Möglichkeit. Ist bislang nicht die Aufgabe des Architekten, der zertifiziert, dass das Ganze bewohnbar ist.
Mhm.
Es gibt, wie gesagt, dieses Dekret von 1997, das ist dann auch irgendwann später nochmal geändert und angepasst worden. Da gibt es also so Nachbesserungen, aber die Aufgabe der Erstellung des Zertifikates besteht darin, zu prüfen, ob dieses Dekret oder die Vorgaben dieses Dekrets erfüllt werden oder nicht. Mhm. Und wenn das Gebäude diese Vorgaben erfüllt, dann kann dieses Zertifikat ausgestellt werden, geht dann zur Behörde und die stellt dann die Bewohnbarkeitsbescheinigung aus. Es ist nicht die Aufgabe des Architekten, die Legalität zu prüfen.
Also auch wichtig, aber in dem Zusammenhang trotzdem das zu beachten. Und wir prüfen ja auch, ist eine Bewohnbarkeitsbescheinigung da? Gibt es die? Ist die noch gültig? Und verlangen dann im Falle eines X, ist es nicht da oder ist es abgelaufen, dass diese in jedem Fall noch von dem Verkäufer erstellt wird, damit dann, sagen wir mal, der Käufer auch wieder 10 Jahre Ruhe hat. Weil die gilt ja jetzt 10 Jahre.
Ja, die Bewohnbarkeitsbescheinigung ist 10 Jahre lang gültig. Aber wie gesagt, es wird nur bescheinigt, dass das Wohngebäude als solches die entsprechenden Auflagen erfüllt und so nutzbar ist.
Sollte ich eigentlich auch, wenn ich jetzt kein Haus kaufe, sondern eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus, sollte ich diese Wohnung auch baurechtlich prüfen lassen?
Grundsätzlich kann es auch da Probleme geben. Haben wir schon sehr viele gehabt. Wir haben jetzt gerade ein Objekt auf dem Tisch, wo es anscheinend kein Final der Obra gibt, also keine Bauabnahme.
Ah.
Ja, aber das Gebäude steht laut Kataster schon seit über 20 Jahren dort. Ja, und das bedeutet im Klartext, man bekommt eben unter Umständen diese Bewohnbarkeitsbescheinigung nicht. Ja, wenn die also nicht vorhanden ist und man jetzt veräußert, dann kann das ein Problem sein.
Aber ansonsten eine baurechtliche Prüfung würde sich in dem Moment für ein Apartmenthaus jetzt nicht dahin bewegen, ist da Illegalität, weil das hat 4 Wände, eventuell Penthouse, was habe ich da oben drauf gebaut oder so. Das ist sehr unwahrscheinlich, dass da irgendetwas anderes gibt, weil es gibt ja auch eine Eigentümergemeinschaft, die da so ein bisschen drauf achtet. Ich habe allerdings auch 2 Fälle gehabt in den Jahren. Der eine Fall war, da war die Immobilie komplett illegal, auch nicht legalisierungsfähig. Mhm. Die Käufer waren aber so verliebt in die Immobilie, dass sie trotzdem gekauft haben.
Mhm.
Sie hatten Strom, Wasser, alles war da. Da stellt sich dann natürlich immer nur dann die Frage, passiert ein Unglück wie Feuer, Wasser und das Haus ist komplett vernichtet, heißt das ja im Umkehrschluss?
Nicht wiederherstellbar.
Nicht wiederherstellbar.
Das
Dann habe ich ein totes Grundstück. Ja. Was, ja.
Also ich bin eigentlich auch immer der Meinung gewesen, bei Mehrfamilienhausbauten ist das Risiko überschaubar, wenn man eine Wohnung kauft. Mhm. Mittlerweile muss ich sagen, also ich habe schon alles Mögliche gesehen.
Ach.
Ja, ja, also ich habe Wohnungen auf dem Tisch gehabt, da hat man also zwei zusammengelegt, das waren aber Hotelzimmer und diese Leute hatten keine Bewohnbarkeitsbescheinigung und konnten dann kein Wasser bekommen. Die Hausgemeinschaft hat dann irgendwann beschlossen, wir stellen jetzt um, Einzelzähler, vorher ging das alles mit einem Wasseranschluss und wurde hinterher nach Personenzahl verteilt. Das ist mittlerweile nicht mehr gesetzesmäßig. Das heißt, man ist verpflichtet, einzelne Wasserzähler anzubauen und dafür musste man beim Versorger den entsprechenden Antrag stellen. Und das ging nicht, weil man keine Bewohnbarkeitsbescheinigung hatte. Und die konnte man auch nicht erlangen, weil das Ganze seinerzeit nicht legal als Wohnraum entstanden ist. Problem eins. Wir haben auch vor wenigen Monaten einen Fall auf den Tisch bekommen. Da sind Attikus, also Wohnungen im Dach, gebaut worden, die nicht genehmigt waren. Die Abnahme war damals noch nicht notwendig. Das Ganze ist aus den 60er Jahren oder ich weiß nicht wann entstanden. Und diese Wohnungen können den Eigentümer nicht mehr weggenommen werden, weil das Ganze verjährt ist. Aber auch da haben wir das gleiche Problem, die Bewohnbarkeitsbescheinigung. Die kann verweigert werden und das hat zur Folge, dass bestimmte Sachen nicht möglich sind. Stichwort Ferienvermietung zum Beispiel. Dafür muss ich alles geregelt sein, damit ich überhaupt eine Genehmigung bekomme. Und wenn ich veräußere die Immobilie, dann ist der Käufer, hat das Recht ja, diese Bewohnbarkeitsbescheinigung zu bekommen. Und wenn ich dem mitteilen muss, die kann ich dir nicht geben, die kann ich auch nicht kriegen. Du musst also von diesem Recht zurücktreten. Dann wird der sich natürlich unter Umständen überlegen, ob er das macht. Und damit ist deine Zahl deiner möglichen Kunden natürlich auch entsprechend geringer.
Ich habe es sogar schon gehabt, fällt mir jetzt auch gerade ein, bei einem Apartmenthaus, auch aus den 60er Jahren. Ich glaube, das war im Arenalbereich. Da wollte jemand eine Wohnung kaufen und oder wir waren auf der Verkäuferseite so eher. Da hat der Käufer verlangt, dass wir das Gebäude in der Form prüfen, ob es einem, sag mir, ich weiß nicht den genauen Begriff, Zementmüdigkeit haben. Das muss man wohl zertifizieren, alle 40 Jahre, weiß ich nicht, 45 Jahre. Und die waren abgelaufen und der hat das verlangt, um vielleicht Einsturz wie damals am Arenal zu vermeiden. Oder vorher hat der diese Immobilie nicht gekauft, ohne dass er dieses Zertifikat hatte. Vielleicht damit ein Hinweis, man sollte auch Apartments, auch Wohnungen und prüfen lassen, nicht nur Einfamilienhäuser.
Gut, das könnte ja aber auch ein Teil sein, der einfach an Unterlagen zur Verfügung gestellt werden muss von der Verkäuferseite, weil es gibt ja auch inzwischen den Gebäudetüff, wenn man das so sagen darf. Ja, also es gibt die Notwendigkeit, Gebäude nach einer bestimmten Lebensdauer prüfen zu lassen. Und dann wird ein entsprechender Bericht erstellt, wo dann auch das Tragwerk unter anderem beurteilt wird, ob das noch in Ordnung ist oder ob es da eben Ermüdigkeitserscheinungen gibt. Das ist aber ein Thema, was noch, ich sag mal, dazukommt. Ja? Also Baurecht ist eine Seite und dann die bautechnischen Aspekte sind natürlich nochmal eine andere Seite. Ne? Mhm. Da ist natürlich auch entscheidend, wie alt ist das Gebäude? Kaufen wir jetzt einen Neubau oder ein junges Gebäude oder steht das da schon seit einem halben Jahrzehnt? Auch ein Gebäude hat eine Lebenszeit, eine Lebensdauer.
Und zum Thema bautechnische Prüfung hatten wir ja auch schon den Podcast.
Ja, hatten wir auch schon. Und das ist schon, sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Und ich kann einfach nur jedem raten, möchtest du eine Immobilie kaufen und ob sie jetzt 500.000 Euro kostet, ob sie 1 Million, 10 Millionen, wie auch immer, es ist alles viel Geld. Mhm. Es ist sowieso immer in der Relation zu sehen. Und ich möchte als Käufer immer wissen, was ich kaufe.
Ja.
Und das ist, glaube ich, auch einfach wichtig. Und danach kann ich bewerten, ist es mir trotzdem das wert oder nicht?
Absolut. Und dafür ist es ja eben wichtig, sich ja Experten zu Rate zu ziehen, weil man selber wird ja gar nicht Herr der Lage. Ne? Also.
Eine Frage hatte ich, glaube ich, vorhin noch gehört. Ich stelle ja immer so 10 Stück am Haufen und dann schaffst du das, weißt du immer nicht, welche die erste, die allerletzte. Ich bin jetzt der Käufer und sage zu dir, prüf das mal eben. Mit wie viel Zeit muss ich rechnen? Es hört sich ja wirklich alles sehr umfangreich an. Das ist auch umfangreich, aber im Prinzip mehr oder weniger. Wie viel Zeit muss ich einräumen, um diese Ergebnisse zu bekommen?
Das hängt natürlich im Wesentlichen davon ab, wie schnell wir alle Unterlagen bekommen, den Zugang zur Immobilie. Ich würde mal sagen, einen Mindestzeitraum von 2 Wochen würde ich erstmal einräumen, wenn wir alle Unterlagen haben. Mhm. Ja, also dann haben wir, ich sag mal, die Besichtigung und hinterher die Berichtserstellung. Da wir aber zur Gemeinde gehen, sind wir natürlich auf deren Mitwirkung angewiesen. Und es gibt Gemeinden, die mittlerweile alle Bauvorhaben digitalisiert haben. Und wenn die in digitaler Form vorliegen, dann bekommen wir die eigentlich in der Regel auch sehr schnell. Es gibt aber eben auch viele Fälle, wo wir noch Papier bekommen und dann müssen wir Anträge stellen auf die entsprechenden Kopien und dann kann es unter Umständen auch mal 2 Monate dauern. Das ist zwar die Ausnahme, aber man kann es nicht grundsätzlich ausschließen, dass es eben länger dauert. Gut, man kann natürlich sagen, bei den größeren Gemeinden geht es schneller und bei den kleineren kann es unter Umständen dann entsprechend länger dauern. Mhm. Oftmals ist es aber sogar so, dass wir mehr Zeit brauchen, die entsprechende Vollmacht von den Eigentümern zu bekommen, als zur Gemeinde zu gehen, um dann die Unterlagen besorgen zu können. Also das muss man immer im Einzelfall sehen. Aber in dem Zeitraum würde ich rechnen, zwischen 2 Wochen und 2 Monaten. Und wenn wir können, sind wir natürlich immer so schnell, wie es irgendwie geht.
Und mache ich die baurechtliche Prüfung, lasse ich die eigentlich machen vor der bautechnischen, danach oder läuft das parallel?
Naja, wenn man sie danach macht, dann dauert es entsprechend länger. Also das muss man eben wissen, wie eilig habe ich es oder ich sag mal so, was räumt mir der Verkäufer an Zeitraum auch ein, damit ich all diese Prüfungen machen kann? Mhm. Ja?
Das sind ja 2 unterschiedliche Prüfer auch und dies kann alles. Es passieren so viele Arbeiten parallel, die auch den einen oder anderen Einfluss, also sie sind kompatibel miteinander und deshalb können sie parallel durchgeführt werden, kein Problem.
Ja, vielen Dank, ihr zwei, und danke auch für die praxisnahen Einblicke. Und wenn Sie aktuell über einen Immobilienkauf nachdenken oder sich unsicher sind, ob Ihre Wunschimmobilie tatsächlich legal ist, dann lassen Sie sich rechtzeitig beraten und zwar bevor Sie unterschreiben. Dafür gibt's natürlich die tollen Experten.
Noch mehr Infos und noch mehr Folgen gibt's online auf willipedia.plattes.net. Willipedia, auf Mallorca verankert, weltweit vernetzt. We'll be right back.